Wir haben ja die letzten zwei Jahre Karfreitags eher so ein bisschen einen meditativeren Zugang gewählt zum Thema. Haben vor zwei Jahren so eine Bildbetrachtung gemacht und letztes Jahr so eine Art Kreuzweg. Dieses Jahr möchte ich gern wieder mal was für den Kopf machen. Und da schließe das Herz nicht aus, denn wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, dann geht es in unser Herz. Ich möchte mit euch heute Abend ein Bibelstudium machen über verschiedene Perspektiven des Kreuzes. Das, was Jesus für uns getan hat, aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Denn Jesu Werk am Kreuz ist nicht nur eindimensional, sondern wir sehen so verschiedene Bilder oder Themen in der Bibel, die das beschreibt, was Jesus für uns getan hat. Und manche dieser Bilder sind stärker und prominenter als andere, aber ich glaube, kein einziges Bild beschreibt für sich allein wirklich die Fülle von dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und in der Kirchengeschichte wurde zu einer Zeit mal der eine Aspekt mehr betont als der andere. Jesu Werk am Kreuz, könnten wir sagen, ist so wie so ein Diamant, der, naja, je nachdem von welchem Blickwinkel man drauf schaut, ein bisschen anders funkelt. Das Licht bricht sich ein bisschen anders. Und wir begreifen die Schönheit von diesem Diamanten eigentlich nur völlig, wenn wir den von allen Seiten betrachten, wie er strahlt, die volle Schönheit. Mein Gebet heute Abend für uns ist, dass wir dieses Wunder und diesen Schatz Jesu und seines Werkes am Kreuz für uns, dass wir das ein Stück weit vielleicht weiter oder auch neu erfassen können. Vielleicht einen neuen Aspekt von der Schönheit dessen, was Jesus für uns getan hat, erkennen können. Und dass wir ihn da mehr schätzen und mehr lieben. Erste Bild ist uns sehr vertraut, das ist das Bild eines stellvertretenden Opfers. Wir sind sehr damit vertraut, weil spätestens seit der Reformation ist es eigentlich so das dominante Bild. Erlösung ist aus Gnade, durch Glauben allein. Nicht aus eigenen Werken, nicht weil wir es uns irgendwie verdient haben oder verdienen können oder weil wir es uns irgendwie erarbeiten können. Nicht, weil wir es uns verdient haben, sondern weil Jesus es für uns verdient hat. Durch Glauben aus Gnade allein. Gott ist heilig, Gott ist perfekt. Er liebt uns Menschen, aber er hasst die Sünde. Wir sind nicht heilig, das ist unser Problem. Wir sind Sünder und das trennt uns von Gott. Gott ist der Herrscher dieses Universums. Wir sind Rebellen gegen ihn und gegen sein Gesetz. Gott ist ein gerechter Richter, wir sind Schwerverbrecher. Und Schuld ist jetzt nicht nur irgendwas Subjektives, so nach dem Motto, ja, ich fühle mich irgendwie so schuldig, jetzt gehe ich zu einem Therapeuten, der macht dann irgendwas mit mir, dass dieses Schuldgefühl weg ist und dann ist alles wieder irgendwie okay. Nee, Schuld hat auch einen objektiven Charakter. Deswegen muss Schuld gesühnt werden. Denkt an irgendein Verbrechen, sagen wir einen Banküberfall. Sagen wir, ich versuche eine Bank auszurauben und ich meine es ganz klar, die Kamera hat mich gefilmt, die Leute haben mich gesehen, es gibt eine wilde Verfolgungsjagd, ich wäre gestellt, wäre vor den Richter gestellt und dann sage ich, oh Richter, es tut mir so leid, schau, hier ist das ganze Geld, ich habe alles noch, ich gebe alles zurück und ich entschuldige mich. Und reicht es? Werde ich davonkommen damit? Nee, weil Schuld einen objektiven Charakter hat. Dieses Verbrechen muss trotzdem gesühnt werden, ich werde trotzdem bestraft werden. Vielleicht gibt es eine Strafmilderung, weil ich einsichtig bin. Aber die Schuld ist nicht aus der Welt geschaffen, nur weil ich sage, ja, es tut mir leid und ich versuche es wieder irgendwie gut zu machen, so gut ich halt kann. Und Gott ist ein gerechter Richter. Wenn jetzt so ein Richter, vor dem ich stehe, als Verbrecher, sagen würde, naja, ich bin barmherzig und ich habe Barmherzigkeit für dich und weißt was, ich habe heute so meinen guten Tag, also ist schon okay, ich lasse dich gehen, geh nach Hause. Ist eigentlich nicht okay. Dann wäre der Richter vielleicht barmherzig, aber er wäre nicht wirklich gerecht. Schuld muss beglichen werden, Schuld muss gesühnt werden. Ihr seht schon so ein bisschen das Problem. Gott liebt dich, auf der anderen Seite muss Gott dich richten eigentlich als Sünder. Die beste Geschichte, die ich dazu kenne, die habt ihr alle schon gehört, ist diese Geschichte von dem Kapitän, der seine Mama mitnimmt auf Reisen auf diesem Segelschiff und Schiffskoch kommt zu ihm und sagt, Captain, wir haben ein Problem, es wird geklaut. Irgendwer klaut Lebensmittel. Und das kann die ganze Mission gefährden. Man weiß ja nie genau, wie lange man unterwegs ist auf so einer Segelschiffreise. Das Essen ist rationiert und wenn jetzt einer selbstsüchtig ist und den anderen Matrosen ihre Ration wegfrisst, das kann die ganze Mission gefährden. Und der Kapitän sagt, es ist eindeutig nicht in Ordnung zu klauen. Und wenn wir den Dieb erwischen, dann wird er bestraft, dann wird er an den Mast gebunden und ausgepeitscht, wie das damals so war. Und zwei Wochen später kommt der Koch wieder zum Kapitän und sagt, es wurde wieder geklaut und diesmal haben wir den Dieb erwischt. Und ihr ahnt es natürlich schon, es war die Mutter des Kapitäns. Was soll der Kapitän jetzt machen? Er liebt seine Mama, die alte Frau wird die Schläge wahrscheinlich gar nicht überleben. Auf der anderen Seite, was denkt ihr, würden die Matrosen sagen, wenn er sagen würde, weil es meine Mama ist, drücke ich mal ein Auge zu. Wäre auch nicht richtig cool, ne? Die würden vielleicht meutern. Auf jeden Fall der Kapitän erkennt, wenn er gerecht sein will, dann muss die Strafe vollzogen werden. Und er sagt, bindet die Mutter an den Mast. Aber dann, als dieser Typ mit der Peitsche ausholt, passiert was Außergewöhnliches, nämlich der Kapitän selbst tritt nach vorne und beugt sich schützend über seine Mutter und fängt die ganzen Schläge auf, die sie eigentlich verdient hat. Und ich denke, ihr kennt jemanden, der das für uns getan hat. Jesus hat es für uns getan. Gott selbst wurde in Jesus Mensch und er hat unseren Platz eingenommen, dort am Kreuz. Er hat dort die Konsequenz unserer Schuld getragen und er hat dort unsere Schuld, unsere Schulden wirklich objektiv bezahlt. Unsere Sünden, unsere Verbrechen wurden in ihm bestraft. Ist beglichen. Zorn Gottes wurde besänftigt, es wurde Wiedergutmachung geleistet. Und indem Gott es selbst getan hat, kann er uns gegenüber barmherzig sein, aber gleichzeitig ist auch seine Ehre und seine Gerechtigkeit aufrecht erhalten. Er kann gleichzeitig gerecht sein und barmherzig sein. Jesus hat Genugtuung geleistet, sozusagen, dem Vater gegenüber und seiner Ehre, seine Heiligkeit, die durch unsere Sünde verletzt wurde. Und es wird wirksam für uns, wenn wir uns mit Glauben mit Jesus verbinden, durch Glauben mit Jesus verbinden, wenn wir uns ihm anvertrauen, wenn wir ihn ergreifen als unseren Retter. Könnt ihr euch durchaus vorstellen, dass ihr in irgendeiner Notsituation seid, von mir aus in der Gletscherspalte gefallen seid beim Bergsteigen und ihr wisst, ihr erfriert, ihr kommt dann nie mehr wieder alleine raus und dann lässt die Bergrettung das Seil zu euch hinunter. Was machst du? Ich hoffe, du ergreifst das Seil. Und das ist, was Jesus für uns ist. Er ist dieses Rettungsseil, das Gott uns zugeworfen hat. Und Glauben oder Vertrauen heißt eigentlich wirklich uns ihm anvertrauen. Ich ergreife ihn. Es langt ja nicht nur zu sagen, ich glaube ja theoretisch, intellektuell, dass es Rettungsseile gibt. Das wird mich nicht retten. Auch nicht zu glauben, ich glaube, dass der das Seil ergreift, gerettet wird. Es langt mir auch nicht, das wird mich nicht retten. Ich muss es selbst ergreifen. Und so ist es mit Jesus. Ich muss mich ihm persönlich anvertrauen. Und durch Glauben werden wir identifiziert mit Jesus. Und die Bibel sagt uns, wir werden in Jesus versetzt. Also geistig gesprochen waren wir in Christus am Kreuz. Und er hat dort wirklich unsere persönliche Schuld beglichen und bezahlt. Und ich habe praktisch in ihm die Strafe erhalten, die ich verdient habe. Aber in ihm. Er hat es für mich getragen, damit ich sie nicht selbst tragen muss. Also dieses Bild von einem stellvertretenden Opfer, von Schuld, die gesühnt wird, ist sehr eindrucksvoll. Ist ein starkes Bild in der Bibel und ist eigentlich das vorrangige Bild im evangelikalen Verständnis, sage ich mal, von Erlösung. Ein vorrangiges Erlösungsmodell der Westkirche eigentlich, dieses ganze Konzept von Sühne. Kirchengeschichtlich hat Anselm von Canterbury so, ich weiß nicht genau, so um 1000 nach Christus, das so als systematisches, theologisches Modell formuliert und hat ihm den Namen Satisfaktionslehre gegeben. Also das Konzept von Sühne, Gottes Gerechtigkeit wurde Genüge getan oder seiner Heiligkeit. Und dann hat Thomas von Aquin das für die katholische Kirche modifiziert und die Reformatoren, vor allem Calvin, hat es weitergeführt und diesen ganzen Gerechtigkeitsausgleich formuliert, den Jesus für uns getan hat. Ihr wisst ja, Calvin war ursprünglich Rechtsanwalt und er hatte dieses Gerechtigkeitsempfinden. Und ich würde sagen, das entspricht auch unserem Gerechtigkeitsempfinden. Ich persönlich schätze es, dass Gott nicht nur liebevoll ist, sondern dass Gott auch gerecht ist. Denn stellt euch vor, der Anders Breivik, dieser Massenmörder aus Norwegen, der würde sich zu Jesus bekehren. Wir glauben, dass er dann gerettet wäre. Dass Gott ihm seine ganze Schuld vergibt. Trotz allem. Aber warum? Weil Jesus seine Schuld am Kreuz bezahlt hat. Wenn Gott einfach so sagen würde, ja, Anders, ich vergebe dir einfach so, weil ich liebevoll und barmherzig bin, dann würden wir eigentlich sagen, das ist nicht wirklich okay, oder? Diese Schuld, die muss beglichen werden, diese Schuld, die muss gesühnt werden. Und ich glaube, es würde uns schwer fallen, einen Gott anzubeten, der einfach sagt, schwamm drüber. Aber das ist jetzt nicht nur so eine abstrakte Lehre oder ein abstraktes Verständnis für Leute wie den Anders Breivik oder Stalin oder Hitler, sondern wir müssen uns vor Augen halten, dass wir, du und ich, dass wir Schwerverbrecher sind vor Gott. Wenn wir den Maßstab Jesu anlegen an unser Leben. Vielleicht haben unsere Sünden nicht so diese krassen irdischen Konsequenzen wie die von Hitler und Stalin, ich hoffe nicht, aber Jesus hat gesagt, Mord fängt im Herzen an. Und wenn du jemanden hast, dann hast du eigentlich schon gemordet, dann bist du schon schuldig geworden. Schon mal jemanden gehasst? Schon mal schlecht gedacht über jemanden? Vielleicht einen Ruf gemordet, schlecht geredet über jemanden? Das kommt uns schon näher. Jesus hat auch gesagt, Ehebruch fängt mit unreinen Gedanken an. Und dann sagt er auch so Dinge, wenn, oder Jakobus sagt es eigentlich, wenn wir wissen, Gutes zu tun und wir tun es nicht, bei jedem ist das auch schon Sünde, diese Unterlassungssünden. Aber ja, wenn wir das anlegen, sind wir Schwerverbrecher. Überleg dir mal, schaffst du 3 Sünden pro Tag? Nach dem Maßstab? Locker, ne? Schaffe ich in 5 Minuten, wenn es sein muss. Aber nur 3 Sünden pro Tag sind ungefähr 1000 Sünden im Jahr. Und rechne das auf dein Leben hoch. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Dass wir nicht, naja, wir haben, ja, wir sind schon irgendwie Sünder, aber es ist irgendwie so eine Kleinigkeit. Nee, wir stehen als Schwerverbrecher vor Gott. Und deswegen betrifft es uns genauso. Jesus hat wirklich echt für unsere Schulden gezahlt. Unsere Sünden sind nimmer da. Da steht nichts mehr zwischen uns und Gott, wenn wir uns Jesus anvertraut haben. Jesus hat es gesühnt. Jesus hat es wieder gut gemacht. Wir sind versöhnt mit dem Vater. Die Beziehung ist wieder in Ordnung. Ist das nicht wunderbar? Bist du froh? Bist du dankbar? Tatsache des stellvertretenden Erlösungstodes Jesu für uns. Das ist eigentlich das Zentrum des reformatorischen, evangelischen, evangelikalen Denkens. Aber was noch wichtiger ist, ist natürlich, dass es ein ganz klares Thema ist, das sich durch die Schrift durchzieht, durch das Alte Testament und das Neue Testament. Da haben wir das nämlich her. Das ist ja nicht etwas, was sich Theologen einfach so ausgedacht haben. Seit dem Sündenfall, eigentlich hat Gott die Menschen darauf vorbereitet, dass ein Unschuldiger den Platz des Schuldigen einnehmen würde. Denkt an die ganzen Opfer, ganzen Tieropfer im Alten Testament. Denkt an das Passafest. Gab es dieses Opfertier und dieses Opfertier musste makellos sein, es musste perfekt sein. Und das wurde inspiziert. Wenn da jetzt einer, der Gott anbeten wollte und Gemeinschaft mit Gott haben wollte, zum Tempel kam, wurde erstmal sein Opfer inspiziert, ob das wirklich makellos ist. Und dann wurde die Schuld transferiert. Also die haben dann dem Tier symbolisch die Hand aufgelegt und praktisch die Schuld wurde von dem Menschen, der Gott anbeten will, der Gemeinschaft mit Gott haben will, symbolisch auf dieses Tier gelegt. Und dann wurde dieses Tier vor seinen Augen geschlachtet. Der Unschuldige ist gestorben für den Schuldigen. Und dann war der Anbeter frei, hier in den Tempel zu gehen oder ins Heiligtum zu gehen, Gemeinschaft zu haben mit Gott, mit dem heiligen Gott, dem wunderbaren Gott. Bild, was sich durch das ganze Alte Testament durchzieht. Und dann stand Johannes der Täufer auf und hat auf Jesus gezeigt und hat gesagt, seht, dieser ist das Lamm Gottes, der hinwegnimmt die Sünden der Welt. Dieser Jesus, der Messias, der ist sowas wie ein Opferlamm. Und am Karfreitag, zeitgleich eigentlich, als die Opferlämmer im Tempel inspiziert wurden, wurde auch Jesus inspiziert, unser Opferlamm. Gott, der Vater, hat schon bei seiner Taufe Zeugnis abgelegt über ihn und hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Aber am Karfreitag kamen die Menschen, Jesus inspiziert. Und der hohe Rat der Juden, die konnten keine Sünden an ihm finden, außer dass er beansprucht hat, Gott zu sein. Das war ein Verbrechen für sie. Pilatus hat ihn verhört und er hat am Ende gesagt, ich finde keine Schuld an ihm. Und selbst der Hauptmann, der die Kreuzigung geleitet hat, hat da unterm Kreuz gesagt, wirklich, dieser Mensch war gerecht. Jesus, dein Opferlamm, gab sein gerechtes, heiliges Leben für dich. Und in Jesus bist du befreit und gereinigt von deiner Schuld und aller Ungerechtigkeit und aller Unreinheit und gibt nichts mehr, was du selber abarbeiten musst oder irgendwie Reinigungsrituale vollziehen musst. Es ist vollbracht, hat Jesus ausgerufen am Kreuz. Ich habe Erlösung, wenn ich Jesus vertraue. Ich bin versöhnt mit Gott. Gott hat nichts mehr gegen mich, weil ich in Jesus bin und weil ich bekleidet bin mit seiner Gerechtigkeit, wie die Bibel das sagt. Ich lese euch ein paar Bibelstellen dazu vor. Wer mitlesen will, Römer 3, Abvers 21. Ich lese es euch vor aus einer moderneren Übersetzung, aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Das hat mir ganz gut gefallen, wie die das ausgedrückt hat. Da steht doch, jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes sichtbar geworden, und zwar unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Worten der Propheten. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Da ist kein Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch seine Gnade, ohne eigene Leistung, gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Also für uns ist es gratis sozusagen, aber das heißt nicht, dass es nicht teuer war. Unsere Errettung. Ihn hat Gott zu einem Sühneplatz gemacht, der für alle zugänglich ist. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie allen zugute. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hatte, obwohl er bis dahin begangene Sünden der Menschen ungestraft ließ. Und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Das war diese große Wahrheit, die den Luther revolutioniert hat. Gerechte wird aus Glauben leben. Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir könnten auch an Jesaja 53 denken in dem Kontext. Da wird über den Messias Jesus prophezeit, er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Hier eine klare Prophetie über das, was Jesus für uns getan hat, hunderte Jahre zuvor ausgesprochen. Apostel Petrus schaut zurück auf das, was Jesus gesagt hat und er schreibt im 1. Petrus 3, Vers 18, auch Christus hat gelitten, als er ein für alle Mal für unsere Sünden starb. Er hat nie gesündigt, aber er starb für die Sünder, um uns zu Gott zurückzubringen. Sein Körper starb, doch er wurde wieder zum Leben erweckt und lebt nun im Geist. Kolosser 2, Vers 14. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und letzter Vers dazu, 2. Korinther 5, Vers 21. Kennt ihr alle, den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also dieses stellvertretende Opferlamm, das unsere Schuld sühnt und uns versöhnt mit Gott. Zweites Bild. Wir werden uns so vier Bilder ein bisschen genauer anschauen oder noch ein paar mehr zum Drüberstreuen. Am Schluss ganz schnell. Wir könnten hier ein paar Tage sitzen, darüber nachdenken. Aber das zweite Bild von Erlösung ist das Bild von einem Sklavenmarkt. Das Bild von einem Freikaufen. Und Erlösung bedeutet eigentlich so viel wie loskaufen oder freikaufen. Dieses Wort kommt eigentlich daher. Und das ist natürlich auch ein sehr prominentes Bild in der Bibel und auch kirchengeschichtlich gesehen. Bild, das die Theologen am frühesten beeindruckt hat. Die Kirchväter haben sehr viel in dieser Kategorie von Erlösung gedacht und geschrieben. Freigekauft aus Sklaverei. Als in Sünde gefallene Menschen sind wir nicht frei, sondern wir sind Sklaven. Wir sind Sklaven des Teufels, der Sünde und des Todes. Das merken wir daran, dass ein unbekehrter Mensch, ein Mensch ohne Gott, gar nicht sündigen kann. Der kann gar nicht anders, selbst wenn er will. Ich meine, erstens, er will eigentlich gar nicht und zweitens, selbst wenn er wollte, hätte er nicht die Kraft dazu. Das ist das, was wir in Jesus Christus haben. Wir merken das auch daran, dass wir versklavt sind, dass die Todesrate auf unserem Planeten 100% ist. Jeder stirbt. Wir sind Sklaven des Todes. Und getrennt von Jesus sind wir Sklaven des Teufels. Das ist vielen nicht bewusst. Aber wir sehen das in den zerstörten Leben überall um uns her. Menschen sind versklavt. Ihre Selbstsucht, und ihr könnt alle anderen Süchte, die euch so einfallen, noch mit einsetzen. Das ist Sklaverei. Alkoholismus, Drogensucht, Pornosucht, Spielsucht, Anerkennungssucht. Könnt ihr beliebig weiterführen. Sklaverei. Epheser 2, Vers 1. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir haben früher alle so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Das heißt, wir waren versklavt. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Also in diesem Bild ist der Tod Jesu, der Tod des sündenlosen Jesu am Kreuz ein Loskauf, ein Freikauf. Wir haben das Bild des Lösers oder Erlösers schon im Alten Testament. Wenn ein Israelit sich verschuldet hat, dann war seine letzte Möglichkeit, wenn er es nicht zurückzahlen konnte, dass er sich selbst seinem Mitbürger als Sklave verkauft hat, für eine bestimmte Zeit zumindest. Aber es gab dieses Gesetz des Lösers, das heißt, ein Verwandter hatte immer das Recht und die Möglichkeit, denjenigen frei zu kaufen aus seiner Sklaverei. Das Buch Ruth ist eigentlich ein ganzer Kommentar zu dem Löser. Da sehen wir dieses Bild sehr stark. Jesus ist unser Löser oder Erlöser. Jesus ist Mensch geworden, ein Verwandter von uns, wenn wir so sagen wollen. Einer von uns. Und er war fähig und er war willig, diesen Loskaufpreis zu bezahlen mit seinem sündenlosen Leben für uns. In der Synagoge von Nazareth zitierte Jesus die messianische Prophetie aus Jesaja. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Markus 10, Vers 45. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. 1. Timotheus 2, Vers 5. Einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch, Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Also dieses Bild des Freikaufens aus der Sklaverei. Als Nachfolger Jesu bist du frei gekauft. Und das hat eine ganz praktische Anwendung, nämlich du kannst frei sein. Du kannst frei sein. Du musst nicht länger gebunden sein in irgendeiner Sucht oder Gesetzlichkeit oder sonst irgendwas. Du musst auch nicht länger sündigen. Ich meine, du kannst, wenn du wirklich willst, aber du musst nicht mehr. Das ist der Unterschied, den Jesus gemacht hat. Du musst nicht mehr tot sein. Du musst nicht mehr in die Hölle gehen. Ich meine, du kannst, wenn du wirklich willst, aber du musst nicht mehr. Ich meine, wenn du deinen Freikaufpreis, den Jesus für dich bezahlt hat, wenn du das ablehnen willst und lieber Sklave bleiben willst, okay, aber es muss nicht mehr so sein. Jesus ist gekommen und hat den Preis auf den Tisch gelegt. In Johannes 8 hat Jesus gesagt, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Als Christ kannst du in Freiheit leben mit deinem Schöpfer. Das ist wunderbar. Stell dir vor, du wärst ein Sklave. Lass uns mal in diesem Bild denken, Sklavenmarkt. Du bist ein Sklave, du hattest einen bösen Herrn, grausamen Herrn, der hat dich misshandelt, du hast schwer schuften müssen, du bist gezeichnet davon, du bist nicht mehr der Alte, sondern eigentlich so ein Wrack, kaputt. Und irgendwann denkt sich der böse Herr, ich will den Kerl loshaben, der taugt eh nichts mehr. Und er geht mit dir auf den Sklavenmarkt und bietet dich da an. Und ein anderer Typ, der eigentlich ein sehr guter Herr ist, der fängt an zu bieten und dann überlegt sich der böse Herr das, ich will ihn doch nicht freilassen, ich will ihn doch nicht hergeben, und es entwickelt sich so ein Bieterwettstreit. Es wird immer höher und immer höher und immer höher der Preis, und irgendwann kann dein alter Herr nicht mehr mithalten, so hoch wird der Preis. Und dieser gute Kerl, der bezahlt weit mehr als sein Preis ist, weit mehr als du eigentlich wert bist. Er bezahlt den höchsten Preis, der je bezahlt wurde auf diesem Sklavenmarkt. Dieser gute Herr schätzt dich mehr als alles andere und mehr als jeder andere. Und dann wird deine Kette aufgemacht und du wirst dem neuen Herrn übergeben. Und er sagt, okay, kannst gehen. Ich habe dich nicht gekauft, um dich zu versklaven. Ich habe dich gekauft, um dich freizulassen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ich nenne euch nicht mehr meine Sklaven, ich nenne euch meine Freunde. Jesus sucht freiwillige Nachfolger. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, wollt auch ihr mich verlassen? Okay, ihr seid frei. Ihr könnt gehen, wenn ihr wollt. Was ist deine Reaktion in diesem Bild? Würdest du gehen? Ich glaube, wir würden sagen, ich will bei dir bleiben. Ich bin zwar frei zu gehen, aber ich will bei dir bleiben, denn das ist das Beste, was es gibt. Ich finde keinen besseren Herrn. Ich selbst bin für mich kein besserer Herr als du. Du bist der Beste. Und wir werden zu Sklaven Gottes aus freiem Willen. Auch die Möglichkeit gab es im Alten Testament übrigens, wenn so ein Sklave im Jubeljahr, im 7. Jahr, mussten ja alle Sklaven freigelassen werden, alle israelitischen zumindest. Und wenn ein Sklave gesagt hat, mir geht es viel besser bei meinem Herrn als alleine und ich habe ihm lieb gewonnen, ich will lieber bei ihm bleiben, dann haben sie ihn an die Tür gestellt und in so ein Flinserl, Ohrring gestochen, das Wienerisch Flinserl. Und das war ein Zeichen, dass er ein Sklave auf Lebenszeit ist jetzt, aber aus freiem Willen. Und Paulus hat dieses Wort eigentlich immer gebraucht, wenn er über sich gesprochen hat. Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Aber nicht, weil ich muss, sondern weil ich wirklich will. Weil er der Beste ist. Sklave aus freiem Willen. Wir wollen ihm nachfolgen, nicht weil wir müssen, sondern genau deswegen, weil er uns freigekauft hat. Weil wir mit ihm leben dürfen. Das ist die einzige rationale, richtige Reaktion. 1. Korintherbrief, Kapitel 6 heißt es, ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib, das heißt mit eurem irdischen Leben. Wofür sollten wir sonst leben? Keiner liebt uns so sehr wie er, keiner schätzt uns so sehr wie er, keiner meint so gut wie er. Er allein ist es wert. Und so werden wir zu seinen Dienern, zu seinen Sklaven aus freiem Willen. Jesus hat dich zurückgekauft für Gott. Und wie wunderbar das ist, dass du und ich bei ihm sein dürfen. Dass er uns für sich haben will. Das ist ein Geschenk. Drittes Bild. Eng mit diesem Bild von dem freigekauften Sklaven verbunden eigentlich. Das dritte Bild ist das Bild eines siegreichen Eroberers. Jesus hat dich am Kreuz erobert. Der schwedische Theologe Gustav Aulen hat es das Christus-Victor-Thema genannt, also Christus der Sieger. Und die Tatsache ist, ob uns das jetzt gefällt oder nicht, also ich persönlich habe Zivildienst gemacht, ich kann mich nicht auf den ersten Blick direkt mit der kriegerischen Sprache des Neuen Testaments auch so leicht identifizieren. Aber ob es uns gefällt oder nicht, Wir leben in einem geistlichen Kriegsgebiet hier in dieser Welt. Wir sind in einem geistlichen Krieg, in einem geistlichen Kampf. Und Jesus nannte Satan den Fürsten dieser Welt. Und im Epheser 10 lesen wir, werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterlistigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Also Krieg, Kampf. Geistig gesprochen, nicht mit irdischen Waffen, aber geistlicher Kampf um unser Denken, um unsere Herzen, um die Seelen von Menschen. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Also geistlicher Kampf. Und Satan und seine Freunde waren brutale Herrscher dieser Welt. Durch den Sündenfall haben sie Macht über die Menschen erlangt. Aber dann hat Gott ihnen in Christus einen Besuch abgestattet und hat ihnen gezeigt, wer wirklich Herr ist. Hat eine Invasion gestartet, wenn wir so sagen wollen. Und übrigens, wir sind Teil von seinen Bodentruppen. Und Jesus ist gekommen, der Messias. Und Jesus hat Dämonen ausgetrieben. Und Jesus hat Menschen befreit, die von okkulten Mächten belastet waren. Und er hat das Evangelium verkündigt. Er hat gesagt, das Reich Gottes, meine Herrschaft, Gottes Herrschaft ist jetzt unter euch. So wie es in der ersten messianischen Prophetie gleich im 1. Mose 3 prophezeit war, wo Gott zu der Schlange gesagt hat, der Messias, der Nachkomme der Frau, wird dir den Kopf zertreten. Jesus ist aufgetreten und hat dem Teufel den Kopf zertreten. Aber in der Prophetie heißt es auch, und du wirst ihn, weißt du, an der Ferse schlagen, in die Ferse beißen. Das ist auch ein Aspekt vom Kreuz, den wir oft gar nicht so denken. Ich glaube, dass Jesus am Kreuz die volle Macht des Teufels und seines Reiches erfahren hat. Wir können uns den geistigen Kampf wahrscheinlich gar nicht vorstellen, den er dadurch gemacht hat. Hier mit voller Stärke, mit allen Lügen und Verdammnis und Versuchung und Spott und Hohn und dämonischer Bedrängnis. Und die Leute standen da unten, die religiösen Leiter, die gesagt haben, steig herab vom Kreuz. Und Mann, was für eine Versuchung muss es gewesen sein. Für die zu sterben, die ihn verspottet haben. Jesus hat die Hölle auf Erden erlebt, dort am Kreuz. Eigentlich stimmt das Bild gar nicht wirklich, weil so diese allgemeine Vorstellung, die Hölle ist der Ort, wo der Teufel mit den Hörnern und dem Schweif rumspringt und alle anderen piesackt. Ne, ist gar nicht so. Der ist nicht der Chef der Hölle. Der ist das Opfer der Hölle. Wurde für ihn eigentlich geschaffen von Gott. Aber Jesus hat es für uns erlebt. Diesen geistigen Kampf für uns gekämpft an unserer Stadt. Auch das ist Teil seines Kreuzes. Er war siegreich, er hat der Schlange den Kopf zertreten, aber die Schlange hat ihm auch in die Ferse gebissen. 1. Johannes 3, Vers 8. Der Sohn Gottes kam, um die Taten des Teufels zu vernichten. Und über das Kreuz wird im Kolosserbrief geschrieben, Kolosser 2, Vers 15. Er hat die Herrscher und Mächte, da geht es um geistliche Mächte, völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. 1. Korinther 15, Vers 24, am Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat, dann wird als letzter Feind der Tod weggetan. Und weil er den Feind besiegt hat, können auch wir siegreich sein über Sünde, Tod und Teufel. Wenn wir Jesus vertrauen, werden wir auferstehen. Jakobus 4, Vers 7. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird vor euch fliehen. 2. Korinther 2, Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. Wir dürfen mit ihm, dem siegreichen General, denkt an eine römische Siegesparade. Jesus hat gesiegt, er geht voran und wir dürfen mit ihm ziehen. Kolosser 1, Vers 13. Er, das heißt Gott, hat uns errettet aus der Macht, dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also wir haben Fronten gewechselt, wir haben Reiche gewechselt. Wir sind nun unter Gottes Autorität und unter seiner Macht und unter seinem Schutz. Galater 1, Vers 4. Er hat sich selbst für unsere Sünden hingegeben, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Wir sind herausgerissen, wir haben Reiche gewechselt, der Teufel, der Tod, die Sünde, die haben kein Anrecht mehr auf uns. Das sind besiegte Feinde. Römer 8, Vers 36, weil es so schön ist, bis Vers 39. Ihr kennt die Verse alle, ich lese euch aus der Neuen Leben-Übersetzung vor. Weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet, wir werden geschlachtet wie Schafe, schreibt der Paulus da. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, da geht es wieder um geistliche Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden wir uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In Christus. Wir sind verbunden durch unseren Glauben in ihm. Und so sitzen wir eigentlich in ihm, auf diesem Thron mitsitzen. Wir sitzen mit ihm mit auf seinem Thron über dieses Universum, über alle Mächte, auf dem Thron des Siegers. Wir haben Anteil an seinem Sieg. Und wir sind seine bevollmächtigten Botschafter in dieser Welt. Und wir Christen sind berufen, in diesem Sieg und in dieser Freiheit zu leben, indem wir das Böse durch das Gute überwinden, wie es im Neuen Testament heißt. Und wir sind berufen, andere zu befreien, indem wir ihnen das Evangelium weitersagen. Und wer Lust hat, morgen um 10 gehen wir raus, Fußgängerzone, um es Leuten weiterzusagen, jeden, dem es hören will. Herzliche Einladung mitzukommen. Dürfen das erleben. Das sind seine Bodentruppen. Aber Jesus ist für dich in den Ring gestiegen und er war siegreich. Er hat dich am Kreuz erobert und befreit. Du bist sein Siegespreis. Ich hoffe auch, dass er dein Herz erobert hat dabei. Also lass uns in dieser Realität auch leben. Viertens, Jesus starb am Kreuz, um uns zu verändern. Wir haben in der Bibel auch dieses Bild von einer neuen Schöpfung. Und die Ostkirchen betonen diesen Aspekt eigentlich noch viel stärker, als wir es im Westen gewohnt sind. Dadurch, dass Gott Menschenform angenommen hat, hat sich die Menschheit oder die Menschen in dem Sinn selbst verändert, zumindest die, die ihm vertrauen. Athanasius von Alexandria hat gesagt, er spricht hier von dem göttlichen Logos, wurde Mensch, damit wir vergöttlicht würden. Und er meint hier nicht, dass wir Gott werden, in dem Sinn, dass wir seiner Essenz nach Gott werden, aber er meint, dass wir Gott ähnlich werden, dass wir ihm moralisch ähnlich werden, dass wir moralisch vergöttlicht werden in dem Sinn. Die Orthodoxen sagen Theosis dazu. Wir Protestanten würden Heiligung dazu sagen. Und da gibt es ein paar wirkliche Unterschiede auch in dem Denken. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber der Punkt ist die Errettung aus der Unheiligkeit zur Teilnahme am Leben Gottes. Wir sind nicht nur von etwas errettet, sondern wir sind auch zu etwas errettet, zu einem heiligen Leben in ihm. Und wir sehen in der Bibel, dass das Erlösungswerk Jesu am Kreuz für uns nicht nur etwas Passives war für uns, nee, es war was Aktives. Wir waren in einem gewissen Sinn aktiv daran beteiligt. Irgendwie durch diese mystische Einheit, die wir mit Jesus durch unseren Glauben haben, waren wir direkt beteiligt am Geschehen. Der Punkt ist, als Jesus am Kreuz starb und auferstanden ist, ist nicht nur etwas für uns passiert, sondern es ist gleichzeitig auch etwas mit uns passiert. Ich lese euch Römer 6 vor. Das ist eine Stelle. Römer 6, Vers 6. Wir sollen erkennen, dass unser alter Mensch, der wir vor unserer Bekehrung waren, dass der mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Ich lese euch nochmal vor aus der Neuen Leben-Übersetzung. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Das Ganze nochmal aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr sklavisch dienen. Also es ist etwas mit uns passiert, dort am Kreuz. Eine echte Veränderung. Diese unwiderstehliche Macht der Sünde, die ein Nichtchrist, der ein Nichtchrist gar nicht widerstehen kann, die würde über unserem Leben gebrochen. Wir konnten früher nicht sündigen. Das ging gar nicht. Jetzt haben wir eine echte Wahl. Wir können, wenn wir wirklich wollen, aber wir müssen nicht mehr. Wir sind keine Sünder mehr. Wisst ihr das? Wir sind keine Sünder mehr von unserer Natur her. Die Bibel nennt uns Heilige, das ist, was wir sind. Wir sind Heilige, die dann und wann schon nochmal sündigen. Aber das ist nicht mehr unsere Identität. Das ist nicht mehr unsere Natur. Unser alter Mensch, der alte sündige Mensch ist mit Christus gestorben, sagt uns Römer 6. Und wir sind mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Und deswegen heißt es im 2. Korinther 5, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Da ist was ganz Neues passiert. Nicht nur ein reformiertes Leben, sondern ein neues Leben. Das Alte ist vergangen und siehe, Neues ist geworden. In der neuen Geburt, wenn wir uns bekehren, da wird wirklich unser Herz verändert. Ihr wisst es, wenn Jesus in unserem Herzen Wohnung nimmt durch den Heiligen Geist, plötzlich haben wir neue Impulse. Plötzlich will ich Gott gefallen. Gedanke, da habe ich mir früher nie wirklich Sorgen drüber gemacht oder Gedanken drüber gemacht. Aber da ist was verändert worden, neue geistige Impulse. Der neue Bund spricht davon, dass Gott sein Gesetz in unser Innerstes legen wird. Nicht nur mehr Regeln von außerhalb, ein Gesetz von außerhalb, sondern etwas, was auf unserem Herzen ist. Dieses steinerne Herz ist rausgenommen und wir haben ein fleischernes Herz bekommen. Da ist etwas mit uns passiert. Ich kann es nicht wirklich erklären, wie genau und warum, wieso, aber die Bibel bezeugt uns das. Als Jesus durch den Heiligen Geist in unserem Herzen Wohnung genommen hat, ist wirklich eine Inkarnation passiert. Gott in uns, Christus in uns. Kolosser 1, Vers 27 steht das. Gott wollte zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, also unter den Heiden. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Oder nochmal moderner geschrieben, das ist das Geheimnis, Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung, ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Und ich glaube, das beginnt schon hier und jetzt. Dieser Christus, der an uns wohnt, will sich durch uns ausdrücken. Ewiges Leben fängt hier und jetzt an. Also der Punkt ist, ihr seid nicht mehr dieselben, die ihr wart vor eurer Bekehrung. Als Jesus am Kreuz für deine Schuld gestorben ist, ist was mit dir passiert, nicht nur für dich passiert. Und als er auferstanden ist, ist auch wieder was mit dir passiert, nicht nur was für dich passiert. Das hat euch verändert. Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Gott wirkt in euch. Und deswegen wirkt ihr, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Oder deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. Die Bibel sagt uns, lebt einfach das aus, was ihr schon seid. Weil ihr Heilige seid, lebt so, lebt heilig. Klammer Heil, das steckt schon in dem Wort drin. Weil wir nicht mehr dieselben sind, wie vor unserer Bekehrung zu Jesus, lass uns auch anders leben. Das waren meine vier ausführlichen Punkte. Ich möchte jetzt einfach so noch als Zugabe noch ein paar weitere Bilder oder Aspekte, die ich im Wort Gottes gesehen habe, so schnell dazu schießen. Fünfter Punkt ist, das Kreuz hat unser Verhältnis zur Welt verändert. Paulus schreibt im Galaterbrief 6, mir sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Sechster Punkt ist, das Kreuz hat auch unser Verhältnis zueinander als Glieder am Leib Christi verändert. Epheser 2, da geht es um die Juden und die Heiden, was immer getrennt war früher. Und denkt an Dinge, die Menschen trennen hier und heute. Aber die sind in einem Leib mit Gott versöhnt durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Das sind beiden eins gemacht, einen Leib. Und als letzten Punkt, ich habe da ein paar Dinge zusammengefasst unter dem Punkt, Jesu Werk am Kreuz will uns auch inspirieren oder motivieren. Wenn wir auf das schauen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, das tut was mit uns, das lässt uns nicht kalt. Das Erste ist, am Kreuz hat Gott seine Heiligkeit demonstriert und wie schlimm Sünde wirklich ist. Und ich glaube, wenn wir Jesus am Kreuz sehen, dann sollte uns das abschrecken und abhalten davor, weiter zu sündigen. Das haben wir Jesus angetan. Sünde ist nicht irgendwie eine kleine Sache. Zweite, was wir sehen, am Kreuz hat Gott auch seine Liebe für uns demonstriert. Jesus hat gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Und das hat er für dich und mich getan. Und das tut was mit uns, wenn wir das wirklich begreifen, wie sehr er uns liebt. Johannes schreibt, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Dritter Punkt ist, in Jesu Ausharren für uns ist er ein Vorbild für uns, auch auszuharren in unseren Anfechtungen. Hebräer 12. Deshalb lasst nun nach uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachte den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. 1. Petrus 2, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Wenn wir Jesus am Kreuz sehen, das ermutigt uns durchzuhalten. Viertens, Jesu Hingabe an den Vater und an uns ist uns eine Inspiration, ein Vorbild, dass wir auch uns ihm hingeben und unseren Mitmenschen hingeben. Philipper 2 spricht davon. Habt diese selbe Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der andere höher geachtet hat als sich selbst, der sich erniedrigt hat bis zum Tod am Kreuz. Matthäus 16, hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Also Jesu Werk am Kreuz will uns zu Liebe und zu dem heiligen Leben zur Nachfolge inspirieren. Und ich denke, wenn ihr weiter nachdenkt und weiter nachforscht, findet ihr vielleicht noch weitere Aspekte von Jesu Heilswirken am Kreuz für uns, weitere Facetten an diesem Diamanten, diesem Schatz, den wir in Jesus haben und in dem, was er für uns getan hat. Ich hoffe, dass euch vielleicht die eine oder andere von diesen Facetten angesprochen hat und euch inspiriert hat heute Abend. Wir wollen zum Abschluss noch eine Abendmahlzeit miteinander haben. Zeit, wo wir einfach in der Anbetung verharren und ihr könnt mitsingen oder einfach still sein und im Gespräch sein mit Gott.